Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock vor vielen Jahren gegeben wurde. Er sagte, ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir schreien. Sie haben mich um Dienst, Segen und Gaben gebeten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Teil ihres Geistes, den es nie erfüllt hat, der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt schreien ihre Herzen nach mir, nur nach mir. Zu ihnen sende ich dich, denn ich möchte nicht, dass sie die Jahre brauchen, die du gebraucht hast, um zu mir zu kommen, weil es damals niemanden gab, der dir zeigte, wie es geht. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Schulungsdienst, der für den Leib Christi ausgesandt wurde. Heute werde ich über Stolz sprechen. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ein Herz nach Gott haben und bereit sein wollen für sein Erscheinen. Ich glaube, dass Gott die ganze Zeit spricht. Wir lesen in Hiob, Kapitel 33, Verse 14 bis 17. Ich beginne in Hiob, Kapitel 33, Vers 14. Sondern Gott redet einmal und zum zweiten Mal, aber man beachtet es nicht. Vers 15. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt und sie auf ihren Lagern schlummern. Vers 16. Da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie. Vers 17. Um den Menschen von seinem Tun abzubringen und den Mann vor dem Hochmut zu bewahren. Gott ist derjenige, der die Kontrolle hat. Er hat den Plan, weil er der Einzige ist, der die Fähigkeit hat, die Bestimmung des Menschen zu erfüllen. Wenn du Herr deines eigenen Lebens wirst und dein eigenes Schicksal in die Hand nimmst, bist du dem Stolz ausgesetzt. Gott will nicht, dass du zerstört wirst. Wir lesen in Sprüche, Kapitel 16, Vers 18. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Der Stolz begann mit dem Teufel. Der Teufel kam Gott zu nahe und dachte, er könnte es besser machen. Lucifer war der ranghöchste Engel im Reich Gottes und hatte eine enge Position zu Gott, bevor er fiel. Von seiner Position aus konnte er sehen, welche Art von Autorität Gott hatte und sah, was Gott tun konnte. Die Bibel spricht über den Fall des Teufels. Wir lesen im Buch Jesaja, Kapitel 14, ich lese von Vers 12 bis 15. Das Jesaja, Kapitel 14, beginnt in Vers 12. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Vers 13. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Vers 14. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Vers 15. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Einst war der Teufel der Sohn des Morgens. Er war früh aufgestanden, um zu dienen und alle grundlegenden Botengänge des Vaters zu erledigen und den Willen Gottes zu tun, bevor er fiel. Aber es scheint, dass er das Dienen nicht mochte. Stattdessen erfüllte Stolz sein Herz und er sah viele Dinge, die in Kraft getan werden konnten und wollte kein Diener bleiben. Das Ende des Teufels wird in der Bibel beschrieben. Wir lesen in Offenbarung, Kapitel 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Teufel schaffte es, ein Drittel der gesamten Engelschar mit sich zu nehmen. Die Menschen sagen oft, wenn sie Gott sehen, werden sie glauben. Doch all diese Engel, die dem Teufel folgten, waren Diener des Allerhöchsten, die Tag und Nacht Gottes Angesicht sahen und trotzdem dem Teufel folgten. Der Teufel überzeugte sie, dass es einen besseren Weg gibt, ohne zu dienen. Wir lesen Matthäus Kapitel 10, Verse 2 bis 4. Das ist Matthäus Kapitel 10, beginnen in Vers 2. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Der erste Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas. Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes. Vers 3. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner. Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Lebäus mit dem Beinamen Thaddäus. Vers 4. Simon der Kanaaniter und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Judas Iskariot folgte Jesus und verriet Jesus mit einem Kuss, nachdem der Teufel in ihn gefahren war. Wir lesen in Matthäus Kapitel 26, Verse 20 bis 25. Ich lese das Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, Beginn in Vers 20. Als nun Abend geworden war, setzte er sich mit den Zwölfen zu Tisch. Vers 21. Und während sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Vers 22. Da wurden sie sehr betrübt, und jeder von ihnen fing an, ihn zu fragen, Herr, doch nicht ich. Vers 23. Er antwortete aber und sprach, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Vers 24. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jene Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Vers 25. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, Rabbi, doch nicht ich. Er spricht zu ihm, du hast es gesagt. In der Amplified Bible steht in Matthäus 26, Vers 25, Judas, der Verräter, sagte, ich bin es doch nicht, oder Meister? Er sprach zu ihm, du hast die Tatsache wiedergegeben. In diesem gleichen Treffen am Abend, während sie aßen, bestätigte Jesus Simon Petrus, wer der Verräter war. Wir lesen im Johannesevangelium, Kapitel 13, ich lese von Vers 24 bis 30. Das Johannesevangelium, Kapitel 13, beginnt in Vers 24. Diesem winkt nun Simon Petrus, dass er forschen solle, wer es sei, von dem er rede. Vers 25. Da lehnte sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist's? Vers 26. Jesus antwortete, der ist's, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er tauchte den Bissen ein und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Vers 27. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Vers 28. Es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm dies sagte. Vers 29. Denn etliche meinten, weil Judas den Beutel hatte, sage Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest benötigen, oder er solle den Armen etwas geben. Vers 30. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus, es war aber Nacht. Es scheint, dass die Jünger nicht glauben konnten, dass Judas Iskariot der Verräter war. Er war der Schatzmeister und folgte Jesus seit 3 Jahren mit einer äußerlichen Form von Gerechtigkeit. Er war nicht wie Petrus, dem es nichts ausmachte, alle seine Fehler zu bekennen. Verstecke dich nicht vor denen, die versuchen, dir zu helfen, ein Jünger zu werden. Der Plan, Jesus zu verraten, begann viel früher. Wir lesen in Markus Kapitel 14, ich lese von Vers 3 bis 11. Das ist das Markus-Evangelium, Kapitel 14, beginnen in Vers 3. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nade, und zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Vers 4. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Vers 5. Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Vers 6. Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Vers 7. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun. Wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Vers 8. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Vers 9. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Vers 10. Da ging Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn zu verraten. Vers 11. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten, und versprachen ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Judas wurde in Versuchung geführt, weil er seine eigenen Ansichten hatte und von der Lust seines eigenen Fleisches weggezogen wurde. Judas hatte den Verstand eines Menschen, aber er tat nicht Buße. Petrus hatte die gleiche Denkweise wie Judas ganz am Ende, aber er war offen für Korrektur. Wir lesen in Matthäus, Kapitel 16, ich lese von Vers 21 bis Vers 27. Das ist Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Vers 22. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Vers 23. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Vers 25. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Vers 26. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Vers 27. Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen. Und dann werde er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Petrus gefiel es nicht, dass Jesus über die Kreuzigung sprach und hatte eine andere Vorstellung davon, dass Jesus als Messias ohne das Kreuz herrschen würde, als er sich Jerusalem näherte. Es sei nicht die Notwendigkeit, dass Jesus leiden und sterben sollte. Du kannst Jesus nachfolgen und starke Meinungen haben wie Petrus. Wenn du nicht bereit bist, dich selbst zu verleugnen und täglich dein Kreuz auf dich zu nehmen, dann folgst du Jesus nicht nach. Du bist immer noch auf dem breiten Weg, der in die Zerstörung führt. Du musst aufhören, auf eine Version des Christentums zu hören, die kein Leiden beinhaltet. Paulus sagte in Hebräer Kapitel 2, Verse 9 und 10, ich lese Hebräer Kapitel 2, beginnen in Vers 9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Vers 10. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist, und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils, durch Leiden zu vollenden. Wenn Jesus schließlich in der Herrlichkeit des Vaters wiederkommt, dann wird es zu diesem Zeitpunkt keine Chance mehr geben, Buße zu tun und gerettet zu werden. Der Vater liebte Jesus, aber es war Gottes Plan, dass er sterben sollte. Jesus ertrug das Kreuz. Er war bereit zu dienen. Obwohl Jesus von seinem Vater getrennt war, öffnete er sein Herz für Gott, nahm den Zorn Gottes an unserer Stelle auf sich und vollendete das Werk des Vaters. Wir lesen in Jesaja, Kapitel 53. Ich lese das ganze Kapitel Jesaja 53. beginnen in Vers 1. Das Jesaja, Kapitel 53, Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Vers 2. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Vers 3. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Vers 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Vers 5. Doch er wurde um unsere Übertretungen wild durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Vers 8. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Vers 9. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Vers 11. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Vers 12. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Jesus triumphierte über den Teufel durch das Kreuz, indem er sich selbst verleugnete und die Schande verachtete, um die Sünder zu retten. Das war der größte Sieg. Der Teufel hat es nicht kommen sehen und hat alles verloren. Paulus sagte in Kolosser Kapitel 2, Verse 14 und 15. Das ist Kolosser Kapitel 2, beginnend in Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Vers 15. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Jesus ist an diesem Kreuz gestorben, um jedem eine Chance zu geben, jetzt in das Reich Gottes zu kommen und seinem Beispiel zu folgen und nicht dem Beispiel des Teufels. Entweder du wirst wie Jesus sein oder du wirst wie der Teufel enden. Paulus sagt in Galater Kapitel 5, Vers 13. Das Galater, Kapitel 5, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Wir wurden errettet, um Diener des Herrn zu sein und in die Fußstapfen Christi zu treten. Paulus sagte in Römer Kapitel 12, Verse 1 bis 3, das Römer Kapitel 12, beginnen in Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Vers 2. Und nun passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Vers 3. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Der Teufel fiel, weil er von sich selbst mehr hielt als von seiner Position oder seinem Rang als Diener. Davor diente er nur und führte die Aufgaben aus, die Gott ihm gegeben hatte. Zu dieser Zeit handelte er nach den Geboten des Himmels. Paulus sagt in Römer Kapitel 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Indem du deinen Glauben einsetzt, kannst du nun den Willen Gottes tun und jetzt dem Reich Gottes dienen. Auch die Jünger wollten ihren Glauben vermehren. Jesus sagte in Lukas, Kapitel 17, ich lese Verse 5 bis 10. Das ist Lukas, Kapitel 17, beginnt in Vers 5. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Vers 6. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurste dich und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Vers 7. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch. Vers 8. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Vers 9. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. Vers 10. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen. Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was uns zu tun schuldig war. Durch die Treue in den kleinen Dingen und dem Dienen wird mehr Glaube gegeben. Jesus sagte in Lukas, Kapitel 16, Verse 10 bis 15, dass Lukas, Kapitel 16, beginnt Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Vers 11. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Vers 12. Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Vers 13. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen, den anderen lieben, oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Vers 14. Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn. Vers 15. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor Gott. Hüte dich vor den Dingen, die von der Welt und von fleischlich gesinnten Christen hoch geschätzt werden. Denn das ist ein Gräuel vor Gott. Paulus sagte in Römer Kapitel 8, Verse 5 bis 8. Ich lese Römer Kapitel 8, beginnen in Vers 5. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Vers 6. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Vers 7. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Vers 8. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Glaube ist geistlich, also ist er mit dem verbunden, was Gott dir sagt, was du tun sollst. Du kannst den Glauben nicht gebrauchen, um zu tun, was du willst und unabhängig von Gottes Plan handeln, denn das ist das, was Satan getan hat. Unser Glaube funktioniert, wenn wir zuerst von Gott die Dinge hören, die er durch den Geist der Wahrheit für unser Leben bestätigt. Du kannst nicht im Glauben handeln ohne Sanftmut und Demut. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 3, Verse 1 bis 7. Das ist 1. Mose Kapitel 3, beginnend Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Vers 2. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Vers 3. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Vers 4. Da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Vers 5. Sondern Gott weiß, an dem Tag, der ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Vers 7. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. So hat die Sünde begonnen. Lebe dein Leben nicht mit dem Blick auf das, was die Welt zu bieten hat. Je mehr du schaust, desto mehr wirst du in Versuchung geraten. Stolz und Sünde kamen in die Welt durch den Teufel, der Eva dazu brachte, nur zu schauen. Paulus sagt in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Gottes Plan war es, dir die Informationen zu geben, die du brauchst, um dein Leben zu leben und dein volles Potenzial zu erreichen. Natürliche Weisheit beinhaltet all die Erkenntnis des Guten und die Erkenntnis des Bösen, die diese Welt bereits verschlungen hat. Du kannst dich jedoch auf das verlassen, was Christus dir sagt, was richtig und falsch ist. Paulus sagte in Hebräer Kapitel 5, Verse 13 und 14. Das ist Hebräer Kapitel 5, beginnen in Vers 13. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Vers 14. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Das Wort für gut bedeutet hier, was immer Gott wohlgefällig ist. Das Wort böse bedeutet hier, was auch immer Gott nicht wohlgefällig ist. Als Babychrist wirst du erleben, dass die Sünde dich von Gott trennt, von Zeit zu Zeit. Das ist geistlich gesehen unklug. Jedes Mal musst du von deinen Fehlern lernen. Aber diejenigen, die reif sind, leben nicht mehr nach dem Augenschein, sondern nach dem Glauben, sensibel für den geistlichen Bereich. Wenn der Heilige Geist sich betrübt, wissen und glauben sie, dass diese Richtung Gott nicht gefallen wird. Für weitere Informationen über das Zeugnis des Geistes liest bitte das Buch Drei unfehlbare Zeugen von Joseph Hitchcock. Du kannst Gott nur gefallen, wenn du unter Autorität handelst, seine Gebote hältst und deinen Glauben an Christus, den Messias, als Herrn deines Lebens aufrechterhältst. Aber das erfordert Demut. Wenn Jesus nicht der Herr deines Glaubens ist, wird es sowieso nicht funktionieren. Mose war demütig. Wir lesen in 4. Mose, Kapitel 12, ich lese die Verse 1 bis 8. Das ist 4. Mose, Kapitel 12, beginnen Vers 1. Miriam aber und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Vers 2. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und der Herr hörte es. Vers 3. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann. Sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Vers 4. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam. Geht ihr drei hinaus zur Stiftshütte. Und sie gingen alle drei hinaus. Vers 5. Da kam der Herr in der Wolkensäule herab und trat an den Eingang der Stiftshütte. Und er rief Aaron und Miriam, und die beiden gingen voraus. Vers 6. Und er sprach, hört doch meine Worte. Wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren, oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Vers 7. Aber nicht zu meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Vers 8. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft. Und er schaut die Gestalt des Herrn. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Miriam und Aaron waren im Stolz, weil sie sich Mose und dem Wort, das durch Mose gegeben wurde, um die Kinder Israel durch die Wüste zu führen, nicht unterordnen wollten. David sagte im Psalm 45, von Vers 1 bis 3, das Psalm, Vers 45, Vers 1 beginnend. Dem Vorsänger nach der Melodie Lilien von den Söhnen Koras, ein Maskil, ein Lied der Liebe. Vers 2. Mein Herz fließt über mit einem lieblichen Lied. Ich sage, meine Gedichte sind für den König bestimmt. Meine Zunge ist der Griffel eines gewandten Schreibers. Vers 3. Du bist schöner als die Menschenkinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. David war bereit, alles zu tun, was Gott ihm gebot, und er hörte auf den Herrn. Er war schon in der Wüste gewesen und auf der Flucht vor König Saul, der ihn töten wollte. Dieser Psalm wurde für die Söhne Koras geschrieben, deren Vater versuchte, stattdessen eine andere Priesterschaft zu errichten. Wir lesen in 4. Mose, Kapitel 16, Verse 1 bis 14. Das ist 4. Mose, Kapitel 16, beginnen in Vers 1. Und Korah, der Sohn Izhars, des Sohnes Katas, des Sohnes Levis, nahm sie, damit sich Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn Pelets, Söhne Rubens. Vers 2. Und sie empörten sich gegen Mose samt 250 Männern aus den Kindern Israels, Vorstehern der Gemeinde, Berufenen der Versammlung, angesehene Männer. Vers 3. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihnen, ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig, und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Vers 4. Als Mose dies hörte, warf er sich auf sein Angesicht. Vers 5. Und er sprach zu Korah und zu seiner ganzen Rotte so, morgen wird der Herr wissen lassen, wer ihm angehört und wer heilig ist, so dass er ihn zu sich nahen lässt. Wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. Vers 6. So tut nun dies, Korah und seine ganze Rotte. Nehmt für euch Räucherpfannen. Vers 7. Und tut morgen Feuer hinein und legt Räucherwerk darauf vor dem Herrn. Und der Mann, den der Herr dann erwählt, der ist heilig. Ihr beansprucht zu viel, ihr Söhne Levis. Vers 8. Und Mose sprach zu Korah, hört doch, ihr Söhne Levis. Vers 9. Ist es euch zu wenig, dass euch der Gott Israels aus der Gemeinde Israels ausgesondert hat, um euch zu sich nahen zu lassen, damit ihr den Dienst an der Wohnung des Herrn verseht und vor der Gemeinde steht, um ihr zu dienen? Vers 10. Er hat dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, samt dir zu ihm nahen lassen. Und ihr begeht nun auch das Priestertum. Vers 11. Fürwahr, du und deine ganze Rotte, ihr rottet euch gegen den Herrn zusammen. Und Aaron, wer ist er, dass ihr gegen ihn murrt? Vers 12. Und Mose schickte hin und ließ Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, rufen. Sie aber sprachen, wir kommen nicht hinauf. Vers 13. Ist es nicht genug, dass du uns aus dem Land herausgeführt hast, in dem Milch und Honig fließt, um uns in der Wüste zu töten? Willst du dich auch noch zum Herrscher über uns aufwerfen? Vers 14. Hast du uns wirklich in ein Land gebracht, in dem Milch und Honig fließt? Und hast du uns Äcker und Weinberge zum Erbteil gegeben? Willst du diesen Leuten auch die Augen ausstechen. Wir kommen nicht hinauf. Korah wollte keinen weiteren Tag in der Wüste verbringen. Korah und seine Familie hatten ihre eigenen Vorstellungen. Wir lesen in 4. Mose, Kapitel 16, Verse 28 bis 38. Das ist 4. Mose, Kapitel 16, beginnen in Vers 28. Und Mose sprach: Daran sollt ihr erkennen, dass der Herr mich gesandt hat, alle diese Werke zu tun, dass ich nicht aus meinem eigenen Herzen gehandelt habe. Vers 29. Wenn diese sterben werden, wie alle Menschen sterben, und gestraft werden mit einer Strafe, wie sie alle Menschen trifft, so hat der Herr mich nicht gesandt. Vers 30. Wenn aber der Herr etwas Neues schaffen wird, sodass der Erdboden seinen Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was sie haben, dass sie lebendig hinunterfahren ins Totenreich, so werdet ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn gelästert haben. Vers 31. Und es geschah, als er all diese Worte ausgeredet hatte, da zerriss der Erdboden unter ihnen. Vers 32. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Familien und alle Menschen, die Korah anhingen, und all ihr Habe. Vers 33. Und sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich mit allem, was sie hatten, und die Erde deckte sie zu. So wurden sie mitten aus der Gemeinde vertilgt. Vers 34. Ganz Israel aber, das rings um sie her war, floh bei ihrem Geschrei, denn sie sprachen: Dass uns die Erde nicht auch verschlingt. Vers 35. Und Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte die 250 Männer, die das Räucherwerk darbrachten. Kapitel 17, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Kapitel 17, Vers 2. Sage zu Eleasa, dem Sohn Aarons, des Priesters, dass er die Räucherpfannen aus dem Brand aufheben soll und streue das Feuer hinweg, denn sie sind heilig. Kapitel 17, Vers 3. Die Räucherpfannen deren, die um den Preis ihrer Seelen gesündigt haben. Man soll sie zu breiten Blechen schlagen und den Altar damit überziehen, denn sie haben sie vor den Herrn gebracht und dadurch geheiligt. Sie sollen ein Zeichen sein für die Kinder Israels. Bevor du in Autorität sein kannst, musst du zuerst lernen, unter Autorität zu sein. Petrus berät die jüngere Generation in der Gemeinde. Er sagte dies in 1. Petrus, Kapitel 5, Verse 5 bis 10. Das ist 1. Petrus, Kapitel 5, beginnen in Vers 5. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Vers 6. So demütigt euch nun in die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Vers 9. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. In dem Buch Das vergoldete Gefängnis, überarbeitete Version, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 5 auf Seite 51. Deine eigenen Pläne und Ideen sind völlig wirkungslos darin, dein Fleisch und den Teufel zu besiegen. Tatsächlich ist es so, dass Gott dir widersteht, weil deine guten Werke aus dem Stolz des Menschen kommen. David hatte gelernt, dem Herrn in allen Lebenslagen zu vertrauen. Er sagte im Psalm, Kapitel 40, Verse 5 bis 8. Das Psalm, Kapitel 40, Verse 5, beginnend. Wohl dem, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt und sich nicht zu den Aufgeblasenen wendet und zu den abtrünnigen Lügnern. Vers 6. Herr, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast, und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich. Wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Vers 7. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir gebereitet. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Vers 8. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben. Stolz ist das Gegenteil von Demut. Stolz ist die Wurzel des Handelns auf der Grundlage der eigenen Wünsche und Begierden. Der Teufel schwächt die Nation, indem er ihnen gibt, was sie wollen, sodass sie ihm dienen müssen, um bequem zu bleiben. In der Amplified Bible steht in Jesaja Kapitel 14, Vers 12: Wie bist du vom Himmel gefallen, o Lichtbringer und Tagesstern, Sohn des Morgens? Wie wurdest du zu Boden gestürzt, du, der du die Nationen geschwächt und erniedrigt hast, o lästernder, satanischer König von Babylon? Der Teufel sucht nach jeder Gelegenheit, es dir bequem zu machen. Und wenn er dann sieht, dass du etwas magst, wird er dir noch mehr geben. Der Teufel füttert einfach dein Fleisch, damit es stärker wird. Dann bist du leichter der Versuchung ausgesetzt. Es wird auch schwieriger für dich, das Fleisch ohne die Kraft des Heiligen Geistes zu überwinden. Und du beginnst zu zweifeln. Dann kommst du leicht zu dem Schluss, dass das Töten des Fleisches unmöglich oder schwer ist. Aber diejenigen, die diese Lüge glauben, haben ihr Fleisch jahrelang gefüttert und sie merken es nicht einmal. Das Christentum verlangt, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, um ihm zu folgen. Jesus sagte in Offenbarung Kapitel 3, Verse 4 bis 6. Ich lese Offenbarung Kapitel 3, Beginn in Vers 4. Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Vers 6. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Versuche, dich selbst zu verleugnen, anstatt Jesus zu verleugnen, und schau, was passiert. Wenn du dich nicht täglich verleugnest, wirst du am Ende stattdessen den Herrn verleugnen. Du fängst vielleicht sogar an, Gott zu verurteilen, weil es nicht so einfach ist, das Fleisch zu töten. Ich hätte Gott fast gerichtet, als er mir sagte, ich solle aufhören zu richten. Aber das war Unglaube, der sich in mir zeigte. Für weitere Hilfe bei der Überwindung der Sünde des Richtens, lies bitte in Kapitel 11 über das Richten in dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, Geistlich aufwachsen von Joseph Hedgecock. Die Sünde des Richtens ist eine schwerwiegende Sünde. Und damit du richtest, musst du dich über den Herrn Jesus stellen, wie Petrus es tat, als er Jesus in Matthäus 16, Vers 24 zurechtwies. Der Teufel wird dein Fleisch vor deiner Nase füttern, wenn du eine fleischliche Agenda hast. Jesus sagte in Matthäus, Kapitel 7, Verse 13 und 14, das Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, beginnt in Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Vers 14. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. In dem Buch Meine Schafe hören meine Stimme, überarbeitete Version, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 5 auf Seite 49 und 50. Jeder Baum hat eine Pfahlwurzel, aus der er sein Leben zieht. Die Pfahlwurzel am Baum des Lebens ist Demut. Die ganze Christusnatur hat ihren Ursprung in der Demut. Demut bedeutet einfach, dass du anerkennst, dass Gott das Sagen hat und du ihm untergeordnet bist. Jesus wandelte die ganze Zeit in völliger Demut, weil er seinem Vater immer gehorchte. In Demut zu wandeln bedeutet einfach, dich dem, was auch immer Gott in deinem Leben tun möchte, völlig unterzuordnen und ihm den Ruhm und die Ehre für das zu geben, was er tut. Die Pfahlwurzel am Baum der Erkenntnis Guten und Bösen ist Stolz. Stolz ist das Gegenteil von Demut. Stolz setzt das eigene Ich, die fleischliche Natur, auf den Thron und gibt ihm die Kontrolle über dein Leben. Du kannst aus deiner fleischlichen Natur heraus handeln und du kannst wählen, gute oder böse Dinge zu tun. Du hast einen freien Willen und kannst tun, was du tun möchtest. Alle Werke, die von dieser Natur kommen, entstammen dem eigenen Denken und entstehen aufgrund des eigenen Verständnisses. Für dich gleichgültig, ob du Gutes oder Böses tust, dir steht für die Arbeit das Lob zu, weil die Initiative dafür aus deiner fleischlichen Natur gekommen ist. Selbst wenn du es erwählst, gute Werke zu tun, verherrlichen sie Gott nicht, wenn der Anstoß dafür nicht von ihm kommt. Eine falsche Demut ist auch Stolz. Demütige Aktivitäten zu tun, macht dich nicht demütig. Ohne etwas zu leben oder ständig arm zu sein, macht dich nicht demütig. Falsche Demut sagt, Herr, bau mir nur eine Hütte in der Ecke des Ruhmeslandes. Wahre Demut bedeutet, die Gnade und Barmherzigkeit zu nutzen, um den Willen Gottes zu suchen und zu tun. Du sollst von toten Werken Buße tun. Ein totes Werk ist alles, was gut oder schlecht ist, was Gott nicht veranlasst oder dir aufgetragen hat zu tun. Johannes sagte in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 7, Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. So viele haben diese Einstellung, ich bin schon gerecht. Jesus sagte in Johannes Kapitel 5, Vers 30, das ist das Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. In der Amplified Bible steht in Johannes Kapitel 5, Vers 30, ich kann nichts aus mir selbst heraus tun, unabhängig aus eigenem Antrieb, sondern nur so, wie ich von Gott gelehrt werde und wie ich seine Anweisungen bekomme. So wie ich höre, urteile ich. Ich entscheide, wie es mir aufgetragen wird, wie die Stimme zu mir kommt, so entscheide ich. Und mein Urteil ist recht, gerecht, fair, denn ich suche und frage nicht nach meinem eigenen Willen. Ich habe nicht den Wunsch, das zu tun, was mir selbst gefällt, mein eigenes Ziel, meine eigene Absicht, sondern nur nach dem Willen und Wohlgefallen des Vaters, der mich gesandt hat. Jesus wartete bis zum letzten Tag des Festes, als alle mit Essen und Trinken satt waren, und stand auf. Wir lesen die Geschichte in Johannes, Kapitel 7, Vers 37 und 38. Das ist Johannesevangelium, Kapitel 7, Vers 37. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich vermute, dass dies ein interessanter Festtag war. Ich vermute, dass viele ihre Köpfe drehten, um Jesus anzuschauen, ohne zu wissen, dass er über den Heiligen Geist sprach. Wenn du ein bequemer Christ bist, wirst du nicht bereit sein für sein Kommen. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 5, Vers 6, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Du wirst dich vor Gott für jene Gebote verantworten müssen, die Jesus gegeben hat und die du in deinem Leben direkt missachtet hast. Aber du wirst dich auch für die Herrlichkeit verantworten müssen, die du ihm in deinem Leben vorenthalten hast, indem du ihn nicht gesucht hast und ihn seinen vollkommenen Willen nicht durch dich hast tun lassen. Dies wird die Sünde der Unterlassung genannt. In dem Buch Meine Schafe höre meine Stimme, überarbeitete Version, schreibt Joseph Hitchcock in Kapitel 5 auf Seite 50. Gott ist keine pervertierte Autorität, die uns aus selbstsüchtigen Gründen ausnützt. Gott möchte keine Ehre für irgendetwas, das er nicht getan hat, aber er will, dass seine Kinder ihn in ihrem Leben verherrlichen. Der einzige Weg, wie du Gott Ehre geben kannst, ist, ihn gerechte Werke durch dich tun zu lassen, indem du seinen Anweisungen gehorchst. Das ist genau, wie Jesus lebte, als er hier auf der Erde war. Jesus tat nichts aus seinem eigenen Willen oder seiner eigenen Urteilskraft. Er tat nur, was ihm der Vater geboten zu tun. Viele wollen nur das Minimum tun, um in den Himmel zu kommen. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, Verse 21 bis 23, ich lese das Matthäus-Evangelium Kapitel 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Vers 22. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Vers 23. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Es gibt keine Standardauswahl, die kommt, wo du die Errettung zu deinen eigenen Bedingungen bekommst, wie irgendeine schnelle Lösung. Deine Errettung basiert darauf, dass du jetzt in das Reich Gottes kommst, während du noch lebst, damit du die erste Auferstehung schaffst und nicht im zweiten Tod endest. Wir lesen in Offenbarung, Kapitel 20, Verse 4 bis 6. Ich lese Offenbarung, Kapitel 20, beginnen in Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Mahlzeichen weder auf ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Vers 5. Die übrigen der Toten aber wurden nicht mehr lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Das ist die erste Auferstehung. Vers 6. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Wenn du nicht bereit bist für sein Erscheinen und nicht damit beschäftigt bist, seinen Willen zu tun, bist du immer noch im Stolz. Du solltest jede Gelegenheit und die Gnade nutzen, um Gottes vollkommenen Willen für dein Leben zu suchen. Wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann hat er die Kontrolle und er wird dich leiten, was du als nächstes tun sollst. Paulus sagte in Epheser Kapitel 1, Vers 22, und er hat alle seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Jesus wird dir zeigen, wann und wo Buße nötig ist, damit du dein Rennen beenden kannst. Der Stein, den die Bauleute des Königreiches auch heute noch verwerfen, ist die praktische Herrschaft Christi. Petrus sagte in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 7, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. In dem Buch Meine Schafe höre meine Stimme, überarbeitete Version in Kapitel 5 auf Seite 46, gibt Joseph Hitchcock eine Illustration des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse. Und dies sind die aufgeführten Früchte. Hass, Trunkenheit, Bitterkeit, Unzucht, Götzendienst, Zorn, Richten, Neid, Streit, Widerspruch, Selbstgerechtigkeit, Zauberei, Lügen, Ehebruch, Geldliebe, Völlereien, Unreinheit, Betrug, Lust, gute Werke, Habgier und Irrlehren. Du weißt, ob du Stolz nährst. Stolz ist die Wurzel aller hier aufgeführten schlechten Früchte. Hochmütig sein ist auch die Fruchtform des Stolzes. Jakobus sagte in Jakobus 4, Vers 6, umso reicher aber ist die Gnade, die er ergibt. Darum spricht er, Gott widerspricht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Die Bestimmung von Gottes Barmherzigkeit und Gnade ist es, jedem eine Chance zu geben, Buße zu tun und sich zu ändern, bevor sie die Folgen der Sünde ernten. Paulus sagte in Römer Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Mit der Gnade kannst du alles tun. Du könntest sogar versucht sein, die Ehre für das zu ernten, was Gott durch dich tut. Aber das ist ein Antasten der Herrlichkeit. Wir lesen hier in Jesaja, Kapitel 48, Vers 11. Um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Gottes Herrlichkeit anzutasten ist eine Sünde, die zum Tod führt. Wir lesen in 2. Samuel, Kapitel 6, Verse 6 und 7. Das 2. Samuel, Kapitel 6, Vers 6. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, rief Usa nach der Lade Gottes und hielt sie fest. Denn die Rinder waren ausgeglitten. Vers 7. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa, und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens. So starb er dort bei der Lade Gottes. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, geistlich aufwachsen, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 1 auf Seite 23. Usa fiel auf der Stelle tot um, als er die Herrlichkeit Gottes berührte. Es ist offensichtlich, dass das Berühren der Herrlichkeit Gottes ein schweres Vergehen ist. Die Ehre gehört ihm, denn nichts existiert ohne ihn. Er möchte, dass du ihn anerkennst und ihm die Ehre gibst, die ihm gebührt, für das, was er getan hat. Er möchte nicht, dass du ihm die Ehre raubst, indem du die Anerkennung für dich beanspruchst. Wenn ein Werk, das du tust, ewigen Wert hat, dann deshalb, weil Gott es durch dich tut und nicht du es tust aus deiner fleischlichen Natur heraus. Gott gibt dem Stolzen keine Gnade. Mehr noch, Gott widersteht dem Stolzen. Manchmal kann er die Ausnahme machen, aber nur darum, dass viele zum Heil kommen oder aber einer zum Heil kommt. Die Ausnahme wird nie zur Regel. Wir lesen in Johannes, Kapitel 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gott machte die Ausnahme, indem er seinen eingeborenen Sohn sandte. Es ist wunderbar, dass Jesus an meiner Stelle starb. Ich hätte sterben müssen, aber er starb an meiner Stelle. Das Gesetz kam, um uns allen zu zeigen, dass wir sündig sind. Aber Jesus brachte uns Gnade und Wahrheit, sodass jetzt jeder wirklich umkehren kann. Seine Gnade nimmt nun zu, während die Sünde überhand nimmt. Das mag dir seltsam vorkommen. Vielleicht gehst du auch durch schwierige Zeiten, aber Gottes Plan ist es, dass viele gerettet werden. Wir lesen in Hebräer Kapitel 2, Vers 8. Das ist Hebräer Kapitel 2, Vers 8. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, was ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Die Welt hat an Stolz zugenommen, und das hat ein echtes Chaos verursacht. Paulus sagte in Galater Kapitel 6, Verse 7 und 8, das Galater Kapitel 6, beginnt in Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Vers 8. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Gottes Hoffnung ist, dass durch das Ernten der Konsequenzen der Sünde viele zur Buße kommen. Hör dir diese Geschichte an. Jesus sagte in Lukas, Kapitel 15, Verse 17 bis 20. Ich lese das Lukas-Evangelium, Kapitel 15, beginnt in Vers 17. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Vers 18. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Vers 19. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Dies ist die Geschichte des verlorenen Sohnes, der zur Vernunft kam, bekannte und Buße tat. Du kannst nicht den Teufel oder Gott für das Chaos in deinem Leben verantwortlich machen. Gottes Hoffnung ist, dass durch Unglück einige zu Gott rufen und Gottes Hilfe suchen und sich ändern. Petrus sagt in 2. Petrus, Kapitel 3, Verse 8 bis 10. Ich lese 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 8. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber verhitzen sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Der Tag, an dem es keine Buße mehr gibt, kommt. Deshalb verlängert Gott immer wieder die Zeit, in der jeder Buße tun kann. Gott kann einen Tag in 1000 Jahre verwandeln, weil er die Kontrolle hat. Aber wenn der letzte Nichtjude gerettet wird, werden sogar 1000 Jahre plötzlich wie ein Tag sein und alle Prophezeiungen werden sich erfüllen. Jesus sagte in Lukas Kapitel 13, Verse 5 bis 9, das ist Lukas Evangelium, Kapitel 13, Beginn in Vers 5. Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Vers 6. Und er sagt dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Vers 7. Da sprach er zu dem Weingärtner. Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab! Warum macht er das Land unnütz? Vers 8. Er aber antwortet und spricht zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe. Vers 9. Ob er vielleicht doch noch Frucht bringt, wenn nicht, so hau ihn danach ab. Buße ist der Ausgrabungsprozess, der dir helfen wird, all die Sünden und Gewichte loszulassen, die dich zurückhalten. Buße ist mehr als nur das Bekenntnis deiner Sünde. In dem Buch Meine Schafe höre meine Stimme, überarbeitete Version, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 5 auf Seite 60. Du musst um die Wurzeln herumgraben und die Pfahlwurzel des Stolzes, die dem Baum sein Leben gibt, durchtrennen. Es dauert vielleicht eine Weile, bis alle Frucht verdorrt ist, aber der Baum wird versterben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die meisten von uns wollen den Geist Gottes nicht lange genug in unserem Herzen graben lassen, um zu der Pfahlwurzel unseres Fleisches zu gelangen. Die Wurzel ist Stolz, gleichgültig, welche Frucht du trägst. Höre auf, die Frucht abzupflücken und lass Gott an die Wurzel heran, die der Stolz deiner Selbstherrschaft ist. Höre also nicht auf, Buße zu tun, bis du an die Wurzel gelangst. Wir lesen im Psalm, Kapitel 10, Vers 4. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen, alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Stolz wird dich davon abhalten, Buße zu tun, und dann ist der Teufel bereit, stattdessen etwas von ihm selbst in dein Herz zu pflanzen. Stolz ist es, der das Unkraut aufnimmt, welches überall dort wächst, wo der himmlische Same keine Wurzeln geschlagen hat. Jesus lehrte in Matthäus, Kapitel 13, Verse 24 bis 30. Ich lese das Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Vers 25. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Vers 26. Als nun die Saat aufwuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Vers 27. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Vers 28. Er aber sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Vers 29. Er aber sprach nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Vers 30. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Die Saat des Teufels kann zwischen die himmlische Saat gesät werden, wenn du nicht immer wieder Buße tust. Wenn dein Herz immer noch hart ist, ist es nicht offen für die gute Saat. Gute Werke zu tun, wird nicht die richtige Frucht hervorbringen. Die wahre Frucht des Geistes kommt durch Buße und die Herrschaft Christi. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Adam wurde angewiesen, den Garten zu bewahren und zu pflegen. Dies war seine Aufgabe. Paulus sagte in Epheser Kapitel 4, Vers 26 und 27. Das ist Epheser Kapitel 4, Beginn in Vers 26. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Entschuldigung. Vers 27. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Deine Verantwortung ist es, dem Teufel keinen Nährboden zu bieten. Die Plattform und die Wurzel für diesen Nährboden ist der Stolz, wo er, der Teufel, Samen in deinen Garten sehen kann. Du hast ihm den Boden bereitet, um etwas zu pflanzen, wenn du wütend wirst. Jakobus sagte in Jakobus Kapitel 1, Vers 19 bis 21. Ich lese Jakobus Kapitel 1, beginnend in Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Vers 20. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Vers 21. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Du solltest nichts tun, ohne vorher von Gott gehört zu haben. Wir lesen in Sprüche Kapitel 18, Vers 23, Vers 13, Entschuldigung. Das ist Sprüche Kapitel 18, Vers 13. Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Lass nicht zu, dass weltlicher Erfolg dein Ziel ist. Wir lesen in Jeremia Kapitel 9, Verse 22 und 23. Jeremia Kapitel 9, Vers 22 und 23. Spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Vers 23. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Websters Definition beschreibt Stolz als unangemessenes Selbstbewusstsein, eine unvernünftige Einbildung der eigenen Überlegenheit an Talenten, Schönheit, Reichtum, Leistungen, Rang oder Höhe im Amt, die sich in erhabenen Allüren, Distanz, Reserviertheit und oft in Verachtung anderer äußert. In dem Buch Meine Schafe hören meine Stimme, überarbeitete Version, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 1 auf Seite 6. Der Herr sagt, dass wir uns nicht unserer Weisheit, Stärke, Macht oder unseres Reichtums rühmen sollen. Doch das häufigste Streben dieser Welt, sogar bei Gläubigen, betrifft eine oder sogar alle drei dieser Kategorien. Menschen sind getrieben, sich Wissen anzueignen und auf die Weisheit, die sie erworben haben, stolz zu sein. Einen gewissen Stolz auf die eigenen Leistungen zu haben, wird von dieser Welt für gut befunden. Das zollt Gott selten Respekt. Viele sehen nicht, dass die Welt stattdessen am Laufen gehalten wurde, indem Gott die richtigen Entscheidungen getroffen hat. In der Amplified Bible heißt es in Jeremia 9, Vers 24, wer sich aber rühme, der rühme sich dessen, dass er mich versteht und kennt, persönlich und praktisch, mein Charakter direkt erkennt und anerkennt, dass ich der Herr bin, der liebevolle Güte, Recht und Gerechtigkeit auf Erden übt. Denn daran habe ich meine Freude, spricht der Herr. Der Teufel ist der Gott dieser Welt. Und aus diesem Grund kann er dir einen begrenzten Erfolg und alles, was du willst, geben, wenn du ihm dienst. Jedoch sagt Johannes in 1. Johannes Kapitel 5, Verse 4 bis 6. Das ist 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Vers 5. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Vers 6. Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus, der Christus. Nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Wenn du Gott nicht in den kleinen Dingen fragst und nur in den großen Dingen fragst, dann hast du dich nicht vom Bösen abgewendet. Wir lesen in Sprüche, Kapitel 3, Verse 5 bis 8. Das ist Sprüche, Kapitel 3, Beginn Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Vers 6. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Vers 7. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Vers 8. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Gott erfreut sich und hat die Welt lieb gewonnen, indem er seinen Sohn für all jene hingab, die gerettet werden und seine Stimme hören und ihn kennenlernen wollten. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16. Das Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das Werk von Jesus am Kreuz hat die Welt für immer verändert. Weißt du, was Gott für dich getan hat? Paulus sagte in 1. Korinther 1, Vers 31, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das Kirchenlied, wenn ich das wunderbare Kreuz betrachte, von Lowell Masson und Isaac Watts. Ich lese, wenn ich das wundersame Kreuz betrachte, an dem der Prinz der Herrlichkeit starb, meinen reichsten Gewinn erachte ich nur als Verlust und genieße Verachtung und gieße Verachtung auf all mein Stolz, wo jeder Bereich der Natur mein Geschenk war noch viel zu klein. Liebe so erstaunlich, so göttlich, begehrt meine Seele, mein Leben, mein Alles. Du solltest dich des Kreuzes Christi rühmen. Gott ist derjenige, der die Kontrolle hat, und alle anderen sind verdorben, weil sie etwas wollten, aber nicht Gott. Er ließ sogar seinen eingeborenen Sohn für die Sünder sterben. Jakobus sagte in Jakobus Kapitel 1, Verse 13 bis 15. Ich lese Jakobus, Kapitel 1, beginnen in Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand. Vers 14. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Vers 15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Jeder muss auf ihn hören und ihm gehorchen, wenn er das Verderben vermeiden will. Nur Gott ist nicht vom Teufel verdorben worden. Abraham Harold Maslow, 1908 bis 1970, war ein amerikanischer Psychologe, der vor allem für die Erstellung des Maslow'schen Bedürfnishierarchie eine Theorie der psychischen Gesundheit bekannt ist. Diese wird oft auch als Maslows Hierarchie der Gesundheitsbedürfnisse bezeichnet. Maslows Arbeit widmete sich der Frage, wie Menschen das Beste aus sich herausholen können. Er erforschte produktive, ausgeglichene und glückliche Menschen. Zunächst untersuchte er die Berühmten, wie Abraham Lincoln, und später die nicht berühmten Menschen. Er fand durchgängig gemeinsame Merkmale, darunter solche mit einer Liebe zum Leben, Kreativität, hoher Energie, einem Sinn für Humor und guten Beziehungen in ihrem Leben. Menschen mit diesen Eigenschaften sind in sich selbst erfüllt. In seinem Schaubild hat er 5 Stufen identifiziert. Stufe 1, physisches Überleben. Die ersten und grundlegendsten aller Bedürfnisse sind die, die mit dem physischen Überleben zu tun haben. Das ist das Bedürfnis nach Essen, Trinken, Unterkunft, Schlaf und Sauerstoff. Wenn eine Person dieses grundlegende Überlebensbedürfnis nicht befriedigen kann, dominiert es ihr Interesse und ihre Sorge. Eine Person, die friert, krank oder hungrig ist, wird nicht sehr daran interessiert sein, Kontakte zu knüpfen, zu lernen oder zu arbeiten. Stufe 2. Physische Sicherheit. Sobald die physischen Überlebensbedürfnisse befriedigt sind, taucht eine neue Reihe von Bedürfnissen auf. Die physischen Überlebensbedürfnisse existieren immer noch, aber wenn diese Bedürfnisse regelmäßig befriedigt werden, wird sich eine Person der nächsten Ebene der menschlichen Bedürfnisse bewusst. Der physischen Sicherheit. Dies ist das Bedürfnis, sich in der Welt sicher zu fühlen, sich vor persönlichen Gefahren und Bedrohungen sicher zu fühlen. Ein Mangel auf Stufe 2 führt zu Angst. Stufe 3. Der Nöte. Sobald die körperlichen Überlebens- und Sicherheitsbedürfnisse regelmäßig befriedigt werden, beginnt ein Bedürfnis nach Liebe, Zuneigung und Zugehörigkeit. Bedürfnisse der Stufe 3 resultieren aus der Tatsache, dass der Mensch gesellig ist und Beziehungen zu anderen braucht. Maslow stellt fest, die Person hungert nach liebevollen Beziehungen zu Menschen im Allgemeinen, um einen Platz in der Gruppe zu haben. Stufe 4. Bedürfnisse nach Selbstwertgefühl. Bis auf wenige Ausnahmen haben die Menschen in unserer Gesellschaft das Bedürfnis, sich wertvoll zu fühlen und für etwas Besonderes zu halten. Dies wird das Bedürfnis nach Wertschätzung genannt. Es ist ein Maß an Selbstachtung und Respekt von anderen. Selbstachtung beinhaltet das Bedürfnis nach Vertrauen, Leistung, Unabhängigkeit und Freiheit. Respekt von anderen beinhaltet Anerkennung, Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Stufe 5. Selbstverwirklichung. Menschen nutzen ihr volles Potenzial. Wenn die ersten 4 Bedürfnisse erfüllt sind, wird sich wahrscheinlich ein neues entwickeln. Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Das bedeutet, das zu werden, was ein Mensch sein kann. Alle Aspekte zu entwickeln, körperlich, sozial, emotional und geistlich. Zu den Merkmalen von selbsterfüllten Menschen gehören ein bewusstes Wahrnehmen des Lebens, Vollkommenheit, Freudigkeit, unvergessliche Momente oder Perioden der Freude, Einheit und Verständnis. Es war sehr selten, jemanden zu finden, der wirklich Stufe 5 erreichte. Die meisten konnten nur Stufe 3 und manchmal 4 erreichen. Doch ein erfolgreicher Geschäftsmann mit einem fotografischen Gedächtnis und ein Verwandter von Joseph Hitchcock nutzte dieses Modell in seinem Geschäft. Anhand von Maslows Schaubild erkannte Josephs Cousin, dass Joseph bereits auf Stufe 5 war. Aber er wusste nicht, wie. Also fragte er Joseph, der ihm erklärte, dass das Schaubild für ihn falsch herum war. Wenn du zu Christus kommst, wird die Reihenfolge der Bedürfnisse umgedreht. Gottes Wege sind nicht die Wege der Menschen. In Christus kannst du auf Stufe 5 des Maslow'schen Schaubilds beginnen. Alles, was der Mensch sucht, kann durch das Bleiben in Christus erreicht werden. Wir lesen in Kolosser Kapitel 2, Vers 10. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Stufe 5 auf Maslows Schaubild ist der Punkt, an dem du in Christus beginnst. Du hast ein Bewusstsein für das Leben. Du fühlst dich lebendig, vollständig, voller Freude und du bekommst unvergessliche Momente. Einheit mit Gott und Verständnis, das auf seinem System des Lernens basiert. Du versuchst nicht, jemand zu sein. Du hast Gottesfurcht und bist zufrieden in der Nachfolge Christi und beginnst ein Leben der Buße. Das Kirchenlied sagt, vertraue und gehorche, denn es gibt keinen anderen Weg, in Jesus glücklich zu sein, als zu vertrauen und zu gehorchen. Stufe 4. Du gewinnst Respekt nicht, indem du eigene Werke tust, sondern indem du Gottes Anerkennung bekommst, indem du dich von ihm gebrauchen lässt. Er ehrt und segnet dich für seinen Gehorsam. Jetzt haben deine Werke in Christus ewigen Wert. nicht nur zeitlichen Wert. Stufe 3. Die Liebe kommt von dir zu anderen, weil du einen Vorrat an Liebe in dir hast. Diese Liebe ist nicht egoistisch, sondern rein und barmherzig. Sie wird nicht von einem Bedürfnis nach Liebe angetrieben, sondern kommt von der Suche nach Gottes Geboten. Du erntest, was du sähst. Für weitere Informationen, wie du die Liebe Gottes in deinem Leben sehen und ernten kannst, lies mir das Buch Wie Liebe wächst von Joseph Hedgecock. Stufe 2. Du bist jetzt völlig sicher in ihm, weil du seinen vollkommenen Willen tust und du hast seinen Schutz. Es ist deine Abdeckung, er ist deine Abdeckung und deine Sicherheit. Wir lesen im Psalm 91, Vers 1. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Stufe 1. Dann ist Essen und die Grundbedürfnisse zu haben die geringste deiner Sorgen. Diese Dinge werden erfüllt, wenn du das Reich Gottes an die erste Stelle setzt. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Bist du ein Christ, aber immer noch von der Welt versklavt und folgst den Prinzipien des Humanismus? Tue Buße und erkenne, dass du niemals einen Ort der Erfüllung erreichen wirst und dass du dem Teufel dienst. Wenn Jesus kommt, wirst du zurückgelassen werden. Die Bemühungen des Menschen beruhen auf Stolz. Gottes System basiert auf Demut. Am Tag von Pfingsten sagte Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 40, und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das Wort verkehrt bei Strongs ist Nummer 6464 und bedeutet verdreht, das heißt gewunden, im übertragenen Sinne pervers, krumm, verwerflich, widrig. Webster definiert verkehrt als widerspenstig, verdreht, widerstrebend, nicht leicht zu führen oder zu lehren. Wenn die Welt das, was böse ist, gut nennt, dann ist das verdreht. Wir lesen in Jesaja Kapitel 5, Vers 20. Wehe denen, die Böses zu gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Die Wurzel dieser Verdrehung ist Stolz. Dieser gleiche Stolz kann auch in dir sein. Joseph Hedgecock erklärt es. In dem Buch Meine Schafe hören meine Stimme, überarbeitete Version, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 5 auf Seite 41. Gott wird dir die Heuchelei und den Irrtum in deinem Herzen offenbaren, wenn du dich vor ihm demütigst. Wenn aber zum Zeitpunkt der Überführung Stolz in dir aufsteigt und du Anstoß nimmst an dem, was ich sage, wirst du die Lügen, die dich gefangen halten, noch verstärken. Das Wachstum eines Gläubigen sollte ein stetiger Aufstieg mit Christus als Herrn und dem Heiligen Geist als seinem Lehrer sein. Jesus sagte in Matthäus, Kapitel 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus ist sanftmütig und mild, wenn du seinen Plan annimmst und die Dinge lernst, die er dir als erstes beibringen will. Wenn du doch den Stolz nährst, dann wird es Höhen und Tiefen in deinem geistlichen Wachstum geben. Wir lesen in Sprüche, Kapitel 29, Vers 23. Der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Willst du von ihm aufrecht gehalten werden, oder willst du stolz zu Fall gebracht werden? Hochmut kommt vor dem Fall. Ein Fall kommt, weil es dir an Demut mangelte. Wir nennen das in der Gemeinde, du kannst den Erfolg nicht ertragen. Du kannst eine Zeit lang geistiges Wachstum erleben. Es basiert auf Zerbrochenheit und Demut und dann abstürzen. Moderner Gemeindedienst, der für eitlen Ruhm getan wird, kann Druck auf dein schwaches Fundament ausüben, selbst wenn du eine enge Beziehung zu Gott hast. Jeder Dienst, der nicht aus Liebe zu ihm getan wird, hat keinen Wert. Paulus sagte in 1. Korinther, Kapitel 13, Verse 1 bis 3, ich lese 1. Korinther, Kapitel 13, Verse 1 bis 3. Wenn ich auch in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Vers 2. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Du musst Christus nachfolgen, ohne die Vorteile zu suchen. Jesus sprach zu seinen Jüngern. Wir lesen in Lukas Kapitel 22, Vers 35. Und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen, nichts. Kannst du von mindestens einer Sache sprechen, die du verloren hast, weil du tatsächlich Christus nachgefolgt bist? In Wirklichkeit würdest du es nicht einmal bemerken, wenn du in Jesus verliebt wärst. Was du bisher vor allem verloren hast, sind die Sorgen der Welt, die dich auslaugen und kontrollieren. Was du in dieser Welt gewonnen hast, solltest du nun als Dünger für gutes Wachstum verwenden, indem du es wie Mist behandelst. Du behandelst es von sehr geringem Wert, um Christus zu gewinnen. Johannes sagte in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15, Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Du überwindest auch den Teufel, indem du dein eigenes Leben nicht liebst. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um das Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. In dem Buch Meine Schafe höre meine Stimme, überarbeitete Version, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 5 auf Seite 61. Wenn du selbst die Kontrolle über dein Gefäß hast, selbst wenn du tust, was du für richtig hältst, bist du im Stolz. Es ist gleichgültig, ob du anderen gerecht erscheinst. Gott schaut auf dein Herz, um zu sehen, wer die Kontrolle hat. Wenn du demütig bist, ist Jesus dein Herr. Wenn du stolz bist, bist du dein eigener Herr. Wenn du im Geist wandelst, kannst du dieses mit Paulus sagen. Er sagte in Römer Kapitel 8, Vers 31, Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Nichts kann dich aufhalten, wenn Gott auf deiner Seite ist. Auf der anderen Seite, wenn du versuchst, dasselbe in deiner eigenen Herrschaft zu tun, wirst du feststellen, dass du die Gnade und die Salbung verloren hast, um die Aufgabe zu erledigen. In dem Buch Meine Schafe hören meine Stimme, überarbeitete Version, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 5 auf Seite 64. Wenn du stolz wirst und versuchst, Dinge in deinem Fleisch zu vollbringen, verlierst du die Gnade. Wenn du nicht tun kannst, was Gott dir sagt, liegt es daran, dass es dir an Gnade fehlt. Das bestätigt, dass du dich in der falschen Natur befindest. Hier sind einige unmittelbare Früchte des Stolzes. Erstens, du wirst den Herrn nicht deutlich hören. Gott wird andere Menschen und Mittel benutzen, um dich zur Buße zu bewegen. Du wirst die Intimität verlieren und stattdessen nur noch Tue Buße, Tue Buße, Tue Buße hören. Nummer 2, du verlierst die Gnade. Mit Gnade kannst du alles tun. Das Joch ist nicht mehr leicht und Gott widersteht dir sogar. Nummer 3. Du ziehst es vor, stattdessen gute Werke zu tun. Das Gute ist der Feind des Besten. Selbst ein guter Seelengewinner zu sein, wird Gott nicht beeindrucken. Gute Werke, die außerhalb von Christus getan werden, werden Gott nicht gefallen. König Saul im Alten Testament brachte ein großes Opfer für Gott, aber er wurde als König verworfen. Gehorsam ist besser als Opfer. Schau dir die Opfergaben von Kain und Abel an. Kains Opfer stellt seine Werke dar. Abels Opfergabe spricht von einem Opfer, aber es geschah im Glauben und Gehorsam für die Vergebung der Sünde. Wir lesen in Hebräer, Kapitel 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. 4. Du kannst nicht einfach zurück in seine Gegenwart kommen. Dein Stolz hält dich auf. Du musst zuerst deine Sünde bekennen und dich dann demütigen. Wenn du in Stolz wandelst, lebst du in offener Sünde, sodass du leichter wieder herauskommst. Nummer 5. Du kannst es nicht unterlassen, Gott Ratschläge zu geben und deine Ansicht oder deine Meinung mitzuteilen. Nummer 6. Du stellst Gottes Entscheidungen in Frage und zweifelst an seiner Liebe. Nummer 7. Selbstsucht offenbart sich häufig. Nummer 8. Stolz wird dich blind für die einfachen Lehren Jesu machen. Selbst wenn du ein Leiter bist, du wirst lesen müssen, was andere Prediger gesagt haben und in Konkordanzen nachschlagen, um zur Wahrheit zu kommen. Stolz macht dich blind. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 5, Vers 8, glückselig sind, die rein Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. In dem Buch Meine Schafe hören meine Stimme, überarbeitete Version, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 5, auf Seite 54 und 55. Wenn du im Stolz bist, du bist dein eigener Herr, ist die Folge davon sofort Selbstsucht. Stolz wird in der Regel als äußerlicher Eindruck von Arroganz oder Überheblichkeit wahrgenommen. Aber das ist die Frucht dieser Wurzel. Tatsächlich besteht die Wurzel von Stolz daraus, dass man wählt, die Entscheidungen für sein Leben selbst zu treffen und sein eigener Herr zu sein, anstatt sich Jesus Christus als seinem Herrn unterzuordnen. Von dir wird erwartet, eine neue Schöpfung in Christus zu werden, dessen Baumeister Gott ist. Paulus sagte in Kolosser Kapitel 2, Vers 7, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. In Christus ist er der Architekt, nicht du. Wir lesen in Hebräer Kapitel 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Nur Gott kann die Arbeit tun. Wir lesen Hebräer Kapitel 5, Vers 9. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Wenn du dem Heiligen Geist nicht gehorchst, dann hört der Bau auf. Du hast nicht das Sagen, aber wenn du dich ihm nicht vollständig hingibst, dann hört die Bauarbeit in deinem Leben auf. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, geistig aufwachsen, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 1 auf Seite 23. Begrenze nicht deinen Gehorsam auf die Dinge, von denen du denkst, sie wären geistlich. Verherrliche den Herrn in allem, was du tust. Die Frage, die es zu stellen gilt, ist, bringen meine Taten für Gott Ruhm und Ehre? Ruhm ist Ehre, die Gott gebührt, und Gott möchte für nichts die Ehre erhalten, was er nicht tut. Er möchte sich durch dich zeigen in jedem Bereich deines Lebens, aber niemand verdient es, dass Gott sich durch ihn offenbart. Dein Leben sollte darin bestehen, ihm die Ehre zu geben, und das kannst du jetzt leicht tun, indem du im Königreich bleibst und dich von Gott gebrauchen lässt. Du kannst davon Buße tun, stolz zu sein, aber du kannst nicht vom Stolz Buße tun. Stolz ist die Wurzel deiner eigenen Herrschaft. Aber du kannst dich stattdessen demütigen. Jakobus sagte in Jakobus Kapitel 4, Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wenn du frei von Stolz sein willst, dann musst du ihn zum Herrn machen. Das tust du, indem du zuerst deine Sünde bekennst und dich demütigst. Jesus sagte in Matthäus, Kapitel 23, Vers 12, wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Du wirst zugeben müssen, dass du auf dein eigenes Herz und deine Gefühle gehört hast, anstatt auf Gott. Wir lesen in Sprüche, Kapitel 28, Vers 26. Wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Wer aber in der Weisheit wandelt, der wird entkommen. Wir leben jetzt durch den Glauben an das, was Gott uns anweist zu tun. Jesus sagte in Johannes Kapitel 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Stolz und falsche Demut werden dazu führen, dass du alles verlierst, sogar deine Seele. Petrus sagte in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 9, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Du sollst ihm untergeordnet sein und ihm täglich vertrauen, seine Stimme die ganze Zeit hören. Du musst aufhören, du selbst zu sein. Du musst dich selbst entleeren und Gott mit dir machen lassen, was er will, und dich vollkommen machen lassen. Stell dir vor, der Ton sagt dem Töpfer, wie er am Ende aussehen soll. Wir lesen in Jeremia Kapitel 18, Verse 4 bis 6. Das ist Jeremia Kapitel 18, Vers 4. Aber das Gefäß, das er aus Ton machte, verdarb in der Hand des Töpfers. Da fing er von neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Vers 5. Daher ging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Vers 6. Kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer, du Haus Israel? Spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Durch Gottes Gnade bitte den Heiligen Geist, dir zu zeigen, wo du als Kind Gottes deine neue gefundene Freiheit von der Sünde benutzt, um zu tun, was du willst. Höre nicht auf diejenigen, die sagen, dass Gott uns ein Gehirn gegeben hat und er erwartet, dass wir es benutzen. Wurzeln des Stolzes werden täglich neu in dir etabliert, sobald du dich in deinem eigenen Verstand bewegst. Dies ist ein Nährboden für satanische Saat. Stattdessen tue Buße. Jesus lehrte in Matthäus 5, Vers 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Nur diejenigen, die ihn zum Herrn gemacht haben, sind bereit für die Ewigkeit. Wo sonst wirst du sein, wenn du nicht unter Gott bist? Der Teufel wird im Feuersee sein. Werde diesen Stolz los. Alles Gute kommt von Gott. Paulus sagt in 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 29, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Sei nicht ein Sklave dessen, was die Welt Erfolg nennt. Dein Erbe basiert jetzt darauf, dass du Gott kennst, demütig bist und den Willen Gottes tust. Du wirst für immer reagieren, weil du Gottes Stimme hörst und gehorchst. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen möchtest, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen. Meine Schafe höre meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du die richtigen Grundlagen für das Leben auf dem schmalen Weg schaffen willst, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen. Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Grundlagen für geistliche Reife von Joseph Hedgecock. Wenn du konsequent im Glauben wandeln und erwachsen werden willst, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen. Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, geistlich aufwachsen von Joseph Hedgecock. Heute hast du eine Botschaft über Stolz gehört, wie der Teufel diesen gebracht hat und er fortfährt, diesen Stolz der ganzen Welt zu füttern. Er nutzt diesen Stolz, um Menschen zu kontrollieren. Die einzige Person, die nicht mit diesem Stolz verunreinigt ist, ist Gott. Er kam unter uns und er ist jetzt hier für dich. Er starb für dich am Kreuz. Er zeigte seine Liebe. Er zeigte, dass er kein bisschen mit Stolz verunreinigt war. Er hatte keine eigenen Pläne und er gab sein Leben für dich hin. Jetzt musst du dich komplett ihm unterordnen. Die einzige Person, der du sicher zuhören kannst, ist Jesus Christus. Und als ein Diener des Evangeliums ist mein Gebet, dass du auf ihn hörst und deinen Lauf vollendest und deine Aufgabe, die Gott dir gegeben hat, erfüllst. Dich an dem Wort, das der Geist dir gibt, festhältst. In Jesu Namen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, jedem, der diese Botschaft gehört hat, hast du klar gezeigt, wie der Stolz hereinkam, wie es alles verschmutzt hat. Aber Vater, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus gegeben, so dass wir durch das Hören seiner Stimme und ihm wie ein kleines Kind zu gehorchen, uns selbst befreien können von der Verdorbenheit, die in dieser Welt ist. Vater, ich bete für jeden, der diese Botschaft hört, dass, wenn sie hören und diese Dinge beachten und Buße tun von den Zeiten, in denen sie auf eine falsche Stimme gehört hatten, und wählen, von jetzt an alles zu prüfen, dass du sie segnest, Vater, dass du ihnen das Leben aus dem Glauben zeigst, das du für sie vorbereitet hast, so dass sie ihren Lauf vollenden können. In Jesu Namen. Amen. Gott segne dich. Danke fürs Zuhören. Direkt unterhalb der Botschaft findest du eine Liste der Schriftstellen, die heute vorkamen. Im Anschluss findest du Kontaktdaten, worüber du den Dienst kontaktieren kannst. Gott segne dich. In Jesu Namen. Danke fürs Zuhören.